Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Meistens gleicher Meinung. Die Härtefallkommission widerspricht dem Migrationsamt selten. Viel Aufregung um Fußball-WM-Spiel ohne Ton. Die Stadtpolizei versteht nicht, warum sich Beizer und Fußballfans über die Regelung ärgern. Ein Zahlenjongleur sieht schwarz für die Schweizer Nazi an der Fußball-WM. Und das Wetter? Es kommt immer mehr regnen, die Temperaturen liegen um die 17 Grad. Am Mikrofon Muriel Jaisi. Seit einem halben Jahr gibt es im Kanton Zürich die Härtefallkommission. Sie prüft strittige Fälle von abgewiesenen Asylbewerberinnen und Bewerbern. Heute hat die Kommission zum ersten Mal Bilanz gezogen. Sie hat in den meisten Fällen gleich entschieden wie das Zürcher Migrationsamt. Und sie hat weniger zu tun gehabt als erwartet. Vera Deragisch.
In dem ersten halben Jahr hat die Härtefallkommission 31 Gesuche beurteilt und ist in 5 Fällen zu einem anderen Schluss gekommen als das Zürcher Migrationsamt. Die Kommission war in diesen Fällen der Meinung, die betroffenen Asylbewerberinnen und Bewerber sollten in der Schweiz bleiben können. Zu den genauen Gründen, warum die Kommission in diesen Fällen so entschieden hat, will der Präsident Harry Kalt nichts sagen.
Abweichungen sind einfach bei den Gesamteinschätzungen da. Es ist eine grössere Gewichtung auf der einen oder auf der anderen Seite von einer Dauer, von der Anwesenheit in der Schweiz, von der Integration, allenfalls auch von der Deutschkenntnis und so weiter.
Die 5 Fälle, die die Härtefallkommission und das Migrationsamt unterschiedlich beurteilt haben, die sind auf dem Pult vom Regierungsrat Hans Hohlenstein gelandet. Er muss den Stichentscheid fällen. Bei 2 Gesuchen hat er der Härtefallkommission recht gegeben, 2 Gesuche hat er, wie schon das Migrationsamt, abgelehnt. In einem Fall steht der Entscheid noch aus. In dem ersten halben Jahr war die Härtefallkommission also meistens gleicher Meinung wie das Migrationsamt. Was das für die Arbeit vom Amt heisst, wie gut das Amt schafft, das sei nicht an ihm das zu bewerten, meint der Harry Kalt. Und auch auf die Frage, ob es die Härtefallkommission bei so viel gleichen Entscheid dann auch wirklich brauche, auch auf diese Frage könne ich keine Antwort geben.
Wir haben eine Akte vor uns, wir müssen gestützt auf die Akten entscheiden. Und entsprechend machen wir unsere Arbeit. Was da dahinter nachher ist, ob das eine gute Arbeit war, vorher oder nachher, ob wir selber da überflüssig oder nicht überflüssig sind, das liegt nicht an mir, das zu entscheiden.
Als die 9 Mitglieder der Härtefallkommission im letzten Herbst ihre Arbeit aufgenommen haben, da sind sie davon ausgegangen, dass sie pro Jahr zwischen 100 und 120 Dossiers von Asylbewerberinnen und Bewerbern prüfen müssen. Bis jetzt sind es nur gerade halb so viel. Die Kommission käme mit ihrer Arbeit bestens durch, sagt der Harry Kalt. Gerade morgen hat die Kommission wieder eine Sitzung und wenn die durch sei, dann haben wir alle Fälle aufgeschafft und keine Pendenzen mehr.
In Stadtzürcher Gartenbeizen dürfen wir während der Fußball-Weltmeisterschaft nur ohne Ton Fernsehen schauen. Das steht heute so in verschiedenen Zeitungen. Die Aufregung bei Beizer und Fußballfans ist darum gross. Auch die SP zum Beispiel findet das daneben. Und die SP ist immerhin die Partei von der Stadtpräsidentin und der ehemaligen Polizeivorsteherin. Der Klaus Amann hat mit der Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich über das Fernsehtonverbot geredet. Und die versteht die ganze Aufregung nicht.
Also es ist eigentlich die gleiche Regelung wie auch bereits an der letzten WM vor 4 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Massgebend ist für uns die städtische Lärmschutzverordnung, nach der müssen wir auch vorgehen. Und es hat lediglich eine Ausnahme gegeben bei der Euro 08, dort wo Zürich selber eben Gastgeberstadt war, dort hat der Stadtrat entschieden, dass man da eine Lockerung macht von dem Lärmschutz.
Dort hat man ja Lockerung gemacht und jetzt macht man sie also wieder nicht mehr. Doch die Frage, warum macht man das jetzt nicht mehr?
Also bei der Euro ist das halt wirklich eine Ausnahmeregelung gewesen, wo der Stadtrat dort entschieden hat. Und ebenso hat man auch wieder entschieden, dass man das Jahr bei der WM gleich macht wie vor 4 Jahren, weil dort hat man an und für sich gute Rückmeldungen und gute Erfahrungen gemacht.
Sie sagen, man hat gute Erfahrungen gemacht. Hat es denn nicht auch Verzeihungen gegeben, Probleme von Gartenwirten oder Leute mit einer Gartenbeiz, die gesagt haben, ist mir gleich und dann Lärm verursacht haben?
Es hat auch dort selbstverständlich die ein oder andere Lärmklage gegeben und daraus resultiert hat dann natürlich auch die ein oder andere Verzeihung. Man muss aber schon sagen, man hat ja auch jetzt in diesem Jahr wieder ein Gesuch Gesuch stellen, dass man eine Bewilligung bekommt, um eben so ein Public Viewing zu machen. Dafür hat es eine Frist gegeben, die bis an den Ostern war. Man hat zum Teil noch Gesuche gehabt, die auch später gekommen sind. Die hat man auch noch behandelt. Und wenn dann Kriterien erfüllt sind, dann darf man wirklich auch draussen so ein Public Viewing machen. Und die Zahl, die es jetzt dieses Jahr wird geben, die wird etwa im gleichen Rahmen sein, wie auch die, die vor 4 Jahren war.
Frau Hüdl, wenn man hört, man darf in einer Gartenbeiz den Fernseher zwar laufen lassen, aber ohne Ton, dann fragt man sich, ja, aber der Ton vom Fernsehkommentator ist ja nicht das, was die Nachbarn stört. Wieso ist das verboten so?
Ja, das Gesetz sieht überhaupt nicht vor, dass man einen Fernseher überhaupt in einer Gartenwirtschaft hat. Das ist unabhängig, ob der Ton ist oder nicht. Wobei das auch eine hypothetische Frage ist. Es wird sicher kein Wirt einen Fernseher ausstellen und den Ton nicht laufen lassen. Es geht eben mehr auch um das Drumherum von den Gästen, die dann eben dort sind, wo es eben kann zu Lärmemissionen führen für die Bevölkerung, die dort wohnhaft ist. Oder halt auch im Zusammenhang mit dem Verkehr, dass dann zu Verkehrsbehinderungen kommt durch die Leute, die sich dann dort ansammeln.
Also kurz gesagt, faktisch heisst es, man darf in Gartenbeizen, wenn man keine Spezialbewilligung hätte, gar keinen Fernseher aufstellen.
Das ist eigentlich kurz zusammengefasst so, dass man es nicht darf.
Jetzt gibt es ja Wirte, die sagen, ja, das umgehen wir, wir nehmen die Busse in Kauf, beziehungsweise wir sagen den Leuten, sie sollen doch über Kopfhörer eben den Kommentar hören auf ihrem eigenen Handy. Wie wollen Sie das Verbot durchsetzen bei der Stadtpolizei?
Also es ist sicher nicht so, dass wir jetzt gezielt an jedes Restaurant gehen, kontrollieren, ob das wirklich auch eingehalten wird. Wir werden sicher aktiv, wenn es Lärmklagen gibt, dann werden wir auch Verzeihungen aussprechen oder wenn wir selber auf Wiederhandlungen sollten stossen.
Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich. Für das Jahr bleibe die Fernsehregelung für die Gartenbeizen auf jeden Fall so, heisst es. Nachher müssen wir schauen, ob wir allenfalls das Gesetz anpassen. Das Opernhaus kommt wahrscheinlich keine finanzielle Entschädigung über wegen der Grossbaustelle vor seiner Tür. In einem Brief hat die Zürcher Oper das verlangt, weil im Moment gut 3% weniger Besucherinnen und Besucher kommen. Das Haus werde auch weniger für lukrative Firmenanlässe buchen, heisst es. Dass die Stadt Zürich wegen der Bauarbeiten für das Opernparkhaus jetzt Schadenersatz zahlt, kommt für den Urs Spinner vom Hochbaudepartement aber nicht in Frage.
Ja, Schadenersatzforderungen, das ist natürlich eine heikle Sache. Man muss sich vorstellen, bei allen Baustellen in der Stadt Zürich, von privaten oder städtischen, würden die Nachbarn dann Schadenersatz verlangen. Das gäbe ja enorme Gerichtswellen, die da müsste über Zürich hinweg gehen. Das kann man so nicht leisten. Ich glaube, das leuchtet jedem ein.
Schadenersatz gibt es also kaum für das Opernhaus. Geht es um eine Subventionserhöhung, dann wäre der Kanton zuständig. Dort bestätigt die Fachstelle für Kultur zwar, der Brief sei angekommen, man könne aber noch nichts dazu sagen, weil die Leiterin im Ausland sei. Beim Streit zu Wariseelen sind letzte Nacht 2 Männer absichtlich von Auto angefahren und schwer verletzt worden. Angefangen hat der Streit laut dem Kantonspolizeisprecher Werner Schaub im Nachtclub.
Der Streit hat sich dann vor das Dancing verlagert und ist dort eskaliert, wo zuerst ein 23-Jähriger von einem dunklen Kleinwagen angefahren worden ist und noch kurz darauf ein 25-Jähriger von einem weiteren Auto angefahren worden ist. Es sind beide schwer verletzt worden.
Die beiden Autofahrer sind geflüchtet. Einer davon hat bei Opfiken verhaftet werden. Der zweite Autofahrer hat die Polizei noch nicht verwischt. Sie sucht darum Zeugen. Der Zürcher Stadtrat will eine neue Trägergesellschaft für den Schiffbau gründen und beantragt dafür jetzt beim Gemeinderat einen Kredit von 5,9 Millionen Franken. Die neue Gesellschaft braucht es, um das Schauspielhaus finanziell zu entlasten. In Zukunft wird der Schiffbau von dieser Trägergesellschaft betrieben. Das Schauspielhaus gehört zwar zu dieser Gesellschaft, muss aber Miete zahlen für Vorführungen im Schiffbau. Die Volksinitiative «Stauweg» kommt bei der Zürcher Regierung nicht gut an. Das Initiativkomitee will, dass es auf dem Autobahnnetz rund um Zürich bis 2025 keine Engpässe mehr gibt. Unter anderem soll möglichst schnell eine Glattal-Autobahn und eine Oberland-Autobahn gebaut werden. Außerdem fordert «Stauweg» eine Umfahrung für Winterthur. Der Kanton Zürich soll das vom Bund verlangen. Die Zürcher Regierung findet jetzt aber, die Initiative sei zum Teil zu wenig genau und auch nicht umsetzbar. Das Märli-Schloss von Zürich, so wird im Landesmuseum auch gesagt. Ob das 110 Jahre alte Gebäude schön ist oder nicht, darüber wird immer wieder gestritten. Das Gleiche gilt auch für den geplanten Erweiterungsbau. Am 13. Juni stimmen die Stimmberechtigten in der Stadt Zürich darüber ab, wie viel die Stadt für den Erweiterungsbau zahlen soll. Im Mittelpunkt des Abstimmungskampfs steht aber nicht das Geld, sondern die Frage, ob der Neubau den Park verschandeli oder nicht. Die Abstimmungsvorschau von Hans-Peter Kühnzi.
111 Millionen Franken kostet der ganze Neubau. Das meiste zahlt der Bund. Die Stadt muss nur gerade 10 Millionen beisteuern. In dem Beitrag inbegriffen ist das Land auf dem Platzspitz, wo der Neubau draufgebaut wird. Und genau das ist das Problem, meint der grüne Gemeinderat Ueli Nagel.
Die Erweiterung ist einfach eine Zerstörung vom Ensemble von dem Park.
Der Marc Richli, Gemeinderat von der SP, widerspricht.
Es werden ein paar Kiesplätze überbaut und der Rest bleibt stehen. Wenn man sagt, dass durch das der Park zerstört werde, ist das schlicht und weg einfach nicht wahr.
Wir müssen eben das Ganze sehen. Als Landesmuseum und Blattspitzpark verteidigt der Ueli Nagel seine These.
Es geht darum, dass das ein Gesamtkunstwerk ist, das als Gesamt auch geplant worden ist und wo uns viele andere Städte beneiden. Es kam auch niemand die Idee, hinter dem Palais de Luxembourg jetzt eine Erweiterung in den Jardin de Luxembourg reinzubauen. Man muss das im Gesamten sehen.
Für den Marc Richli steht aber der Nutzen vom Neubau im Vordergrund. Das jetzige Museum ist nämlich viel zu klein und es sind, anders als in den meisten anderen modernen Museen, keine Rundgänge möglich. Da muss man halt ein bisschen etwas in Kauf nehmen.
Die kleine Einschränkung, das ist eine Güterabwägung. Für ein absolut überzeugendes Projekt kann man auch kleine Abstriche machen, das gebe ich zu, aber sie sind eben weit weg von dem, was die Gegnerschaft behauptet.
Der Neubau wäre eine moderne Ergänzung vom alten Märlischloss. Konzipiert haben die Basler Architekten Christ und Gant dabei. Das ursprüngliche Projekt hat noch vorgesehen, dass ein Flügel vom Altbau abgerissen wird. Im überarbeiteten Entwurf ist das aber nicht mehr so. Die moderne Architektur ist im Abstimmungskampf nur noch am Rand das Thema. Bei den Architekturkritikern kommt der Neubau im Grossen Ganzen sehr gute Noten über. Bleibt die Frage, was passiert, wenn Zürcherinnen und Zürcher Nein sagen am 13. Juni. Für den Ueli Nagel würden sich damit neue Chancen ergeben.
Wir sind der Meinung, es lohnt sich, dass man das Projekt ablehnt, um den Weg frei zu machen, um eine bessere Lösung zu finden. Man hat das gesehen beim Kongresshaus. Es werden dann plötzlich neue Möglichkeiten diskutiert, die man vorher nicht hätte können.
So eine neue Möglichkeit ist in den Augen von Ueli Nagel der Garparkplatz. Der sei aber schon besetzt für ein neues Kongresszentrum, meint der Marc Richli. Ein Nein führt in seinen Augen zu einem Scherbenhaufen.
Wenn das jetzt abgelehnt wird, ist das Projekt tot und über Generationen heraus jede weitere Erweiterung. Der Bund wird nie und nimmer mehr bereit sein, vorläufig Geld zu sprechen, wenn die Stadt Zürich das kleine Anteil nicht zahlt. Dann kann man das Landesmuseum gerade so gut zutun.
Klar ist, die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher haben es mehr oder weniger in der Hand, ob der Neubau kommt oder nicht, obwohl sie nur einen kleinen Teil daran zahlen. Neben dem städtischen Anteil ist allerdings auch der vom Kanton noch nicht unter Dach und Fach. Auch da gibt es allenfalls noch eine Volksabstimmung.
Ja zu der Landesmuseumserweiterung sagen die SP, die FDP, CVP und EVP. Die SVP, die im Gemeinderat nur dafür war, gehört jetzt zu den Gegnern. Zusammen mit den Grünen, der AL und den Schweizer Demokraten. Die Grünliberalen haben Stimmfreigabe beschlossen. Ein Amtshaus wird zum Kulturhaus. So heisst eine Ausstellung, die morgen im Zürcher Bärengassmuseum aufgeht. Der Verein Kunsthaus Aussersiel zeigt dort, wie er das ehemalige Amtshaus am Helvetiaplatz zu einem Künstlerhaus umfunktionieren will. Das Pikante daran, die Stadt, die die Ausstellung unterstützt und finanziert, die gleiche Stadt hat gestern verlauten lassen, das Amtshaus am Helvetiaplatz stehe für so ein Projekt nie und nimmer zur Verfügung. Michael Ganz.
Bei ihrem Kunsthaus Aussersiel ging es nicht um ein zweites Zürcher Kunsthaus im herkömmlichen Sinn, sagt die Initiantin vom Verein, Regula Michel.
Wir wollen in unserem Kunsthaus Kunst produzieren. Es geht ganz klar um Produktion, um spartenübergreifende Produktion von Kultur und Kunst.
Im alten Amtshaus am Helvetiaplatz könnten bis zu 100 Künstlerinnen und Künstler in Atelier und Werkstätte arbeiten, vom Bildhauer bis zum Schriftsteller. Es gäbe Räume für Ausstellungen und andere Anlässe und ein öffentliches Kaffee. Der Verein Kunsthaus Aussersiel erwartet aber nicht, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für all das aufkommen, sagt Regula Michel.
Wir wollen das Haus nicht gratis. Das ist ganz wichtig. Wir wollen einen angepassten Mietzins zahlen. Das wird aber auch Beiträge brauchen von Sponsoren und Gönner. Plus, es braucht ein Entgegenkommen von der Stadt. Monetär direkt zahlen oder das Haus zu so Bedingungen abgeben, dass wir es eigenständig realisieren können.
Das Projekt tönt gut und darum hat Stadt Zürich im Verein auch ihr Bärengassmuseum für eine Projektschau zur Verfügung gestellt. Gestern dann aber die kalte Dusche. Das alte Amtshaus am Helvetiaplatz sei als Kulturhaus auf keinen Fall zu haben, hat die Stadt mitteilt. Der Ross Spinner, Sprecher vom Hochbaudepartement, erklärt es so.
Man braucht es für Übergänge, weil auch verschiedene Sachen umgebaut werden und man wird es nachher mit grosser Wahrscheinlichkeit weiterhin für die Verwaltung brauchen. Und von dem her ist überhaupt nicht der Zeitpunkt da, um über irgendwelche Nutzungen zu reden. Und darum hat der Stadtrat klar Nein gesagt.
Aber warum unterstützt denn die Stadt eine Ausstellung zu einem Projekt, wo sowieso nur ein Papiertiger bleiben kann? Der Urs Spinner muss ein bisschen lachen.
Ja, ich habe gesehen, die Stadt hat viele Herzen, die schlönen in der Brust. Sie schlönen natürlich für die Kultur, aber verwaltet werden muss die Stadt auch. Nein, es ist so, dass die Stadt natürlich grundsätzlich die Anliegen von einem Kulturzentrum Ausserseil nicht einfach ablehnt. Und von dem her, so einen Workshop und so eine Ausstellung geben Gedanken, wo das vielleicht dann sonst möglich wäre. Also so hat das die Stadt verstanden und hat das in dem Sinn unterstützt.
Das Herz von der Kultur in der Stadt Zürich, das schlägt vor allem in der Brust von ihrem Kulturchef Jean-Pierre Hobby, der die Ausstellung im Bärengassmuseum möglich gemacht hat und die Idee vom Verein Kunsthaus Ausserseil sehr unterstützt.
Als Vertreter von der Kulturförderung finde ich das eine interessante Idee. Wir können nicht einfach nur Aufführungsstätten machen, Theater, Museen etc. Es kann nur immer das präsentiert werden, was auch erarbeitet worden ist. Und dass man Räume braucht, um so Sachen zu erarbeiten, das gehört genauso zur Kulturförderung, wie dass man Räume braucht, um die Sachen können zu präsentieren.
Für den Jean-Pierre Hobby soll die Projektschau vor allem etwas in Gang bringen, auch wenn das konkrete Projekt selber eine Utopie bleibt.
Ich wünsche mir eigentlich durchaus, dass sich jetzt eine Art ganz klar zeigt, wie stark ist die Kraft hinter so einer Idee, zumindest in der Stadt ein Kunstproduktionshaus zu machen.
Ein Beitrag von Michael Ganz. Die Ausstellung im Bärengassmuseum läuft vom 29. Mai bis am 18. Juni.
Übrigens. Bei den einen ist Terminplanung offenbar Glückssache. Morgen Nachmittag wird mit einem grossen Fest das Stadtzürcher Schulhaus Milchbuck eingeweiht. Es ist zwar schon 80, das Milchbuck, aber es ist aufwendig umgebaut worden für stolze 34 Millionen Franken. Das gehört angemessen gefeiert. Eigentlich hätte man das schon heute, am Donnerstag, wollen. Niemand geringer als der Stadtrat hat dann aber schon vor Monaten gewünscht, man soll doch das Fest auf den Freitag schieben. So könnte es dann auch ein Stadtrat richten, um eine Eröffnungsrede halten. Ah ja. Wenn man Gäste- und Rednerlisten vom Einweihungsfest für das teuer umgebaute städtische Schulhaus durchblättert, gibt es weit und breit niemanden vom Stadtrat, der kommt einweihen. Wegen Terminkollisionen, offenbar. Agenda führen und Termin reservieren gehört offensichtlich nicht zu den Kernkompetenzen der Stadtzürcher Regierung.
DRS1 um 12:06. Als nächstes tun wir ein bisschen Zahlen biegen. Der Mathematiker und Fußballstatistiker Roger Kaufmann rechnet aus, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Schweiz Fußballweltmeister wird. Im Alltag arbeitet er für Versicherung und berechnet, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas Schlimmes passiert. In seiner Freizeit macht er eigentlich genau das Gleiche. Aber dort geht es um Fußball. Der Roger Kaufmann ist Mathematiker und Fußballstatistiker. Er berechnet, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Mannschaft gewinnt. Ich habe ihn gefragt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, so etwas zu machen.
Ich bin selber Fußballfan, habe mich von klein auf schon immer eben für Fußball interessiert, habe selber geshootet jede freie Minute. Bin ab und zu ans Spiel gegangen, vom FC Zürich konkret. Und dann hat es mich interessiert, ja, wie gross sind denn jetzt die Chancen, dass Zürich wirklich gewinnt? Und dann ist es halt im zweiten Schritt darum gegangen, wie gross ist die Chance, dass sie nicht absteigen. Und ja, das ist mal der eine Teil von der Geschichte sozusagen. Mich hat es interessiert, wie gross die Chancen sind. Und der andere Teil ist, ich habe in einem Wettbewerb einen Computer gewonnen und habe dann angefangen zu programmieren. Das war mit 16 gewesen. Ich habe also relativ früh angefangen damit.
Das Fußballspiel mathematisch berechnen, wie macht man das genau? Oder wie tut man genau ausrechnen, wie stark das eine Mannschaft ist?
Man weiss ja nicht, wer im Voraus gewinnt, sonst wäre es ja nicht spannend, das ganze Fußballspiel. Und man kann aber sehr wohl eben berechnen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, wer das gewinnt. Und im Prinzip kann man das sich vorstellen wie zwei grosse Töpfe, die ich als Input nehme. Das eine ist, sind allgemeine statistische Daten, wie viel Goal gibt es bei einem Spiel im Schnitt, zum Beispiel in der Schweizer Meisterschaft, wie viel Goal gibt es da im Schnitt, wie gross ist der Heimvorteil, Wie häufig gibt es Unentschieden? Also wenn die Spieler nicht wüssten, wie viel das steht, dann würde es ganz andere Resultate geben. Was zum Beispiel auffällt, es gibt sehr viele Unentschieden, also in jedem Land, nicht nur in der Schweiz. Das ist mal der eine Teil, wirklich die statistischen Daten. Die andere Seite ist so, dass nicht jede Mannschaft gleich stark ist. Dort kann man zum Beispiel in einer Schweizer Meisterschaft einfach die aktuelle Rangliste nehmen und aus dem heraus lesen, wie stark eine Mannschaft ist. Es ist aber natürlich nicht gesagt, dass einfach immer die Stärker gewinnt. Man kommt dann einfach mal darauf, die Mannschaft ist so und so viel stärker als die andere und dann kommen wieder statistische Daten ins Spiel. Wenn sie so viel stärker ist, die Mannschaft A als Mannschaft B, dann hat die Mannschaft A so und so eine grosse Wahrscheinlichkeit, um dann auch wirklich zu gewinnen.
Wenn wir jetzt ein bisschen ein konkretes Beispiel nehmen, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizer Fußballnazi Weltmeister wird?
Ja, das ist ein bisschen optimistisch gefragt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht klein. Wie alle anderen 31 Mannschaften auch, hat die Schweiz natürlich eine Chance zum Weltmeister zu werden. Man soll auch immer daran glauben. Aber die ist mit 1% sehr, sehr klein. Das heisst, in einem von 100 Fällen wird es die Schweiz schaffen.
Wie weit kommen die Schweizer denn?
Zum Glück weiss ich das auch noch nicht, wie weit das kommt. Aber leider sind da die Aussichten auch nicht so rosig. Die Chance, die Vorrunde zu überstehen und das Achtelfinale zu erreichen, ist bei rund 40%, also nicht allzu hoch.
Wie zuverlässig sind Ihre Wahrscheinlichkeitsrechnungen?
Ja, speziell bei Wahrscheinlichkeitsrechnungen ist halt, man kann nicht nach einem Spiel oder nach einer Weltmeisterschaft sagen, so, das war jetzt richtig oder das war falsch. Aber was man sehr wohl machen kann, ist die ganze WM, also die WM, plus Qualifikationsspiele und alles zusammen zu analysieren und dann schauen, wenn jetzt ich gesagt habe, eben etwas passiert mit 40%, ist das wirklich in 2 von 5 Fällen passiert.
Was sind denn bis jetzt so Ihre grössten Erfolge, so die genaueste Vorausrechnung?
Ja, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel von der letzten Europameisterschaft. Dort war der Favorit ziemlich gleich mal Spanien gewesen. Ich habe da verschiedene Präsentationen zu diesem Thema gegeben. Und dann ist immer die kritische Frage gekommen, ja, aber haben Sie eine Ahnung von Fußball? Spanien, die haben noch nie etwas gewonnen, die haben doch keine Chance zum Gewinnen. Und das ist für mich dann auch Genugtuung, wenn ich dann nachher sehe, doch, also das Modell hat verhebt.
Also Spanien ist ja dann Europameister geworden.
Ganz genau.
Und wo sind Sie dann am meisten daneben gelegen? Das Beispiel?
Ja, in dieser Saison habe ich im Dezember recht hohe Wahrscheinlichkeit berechnet, dass IB Schweizer Meister wird, was ich am Schluss dann nicht zugetroffen hat.
Berechnungen machen, das ist ja nicht nur ein Hobby eigentlich. Man könnte auch viel Geld damit verdienen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Geld will ich und muss ich mit denen nicht verdienen. Also ich habe eine gute Stelle im Risikomanagement von einer Versicherung. Das ist wirklich für mich ein reines Hobby. Was ich natürlich schon will wissen, ist, kann man zum Beispiel beim Sport Tipp Geld damit verdienen? Und ja, ich habe dann im kleinen Rahmen einfach Geld gesetzt. Immer so, dass ich keine Verrechnungssteuer haben müssen zahlen, also so, dass Gewinn weniger als 50 Franken gewesen sind. Und da habe ich, ja, pro Franken Einsatz habe ich etwa so 17 Rappen für Schick gemacht im Schnitt. Aber da hätte ich müssen mit rechten Geldbetrag dahinter, dass sich das wirklich lohnt. Also der Aufwand und der Ertrag stimmen nicht so ganz überein, wenn man da jetzt Geld damit verdienen.
Roger Kaufmann, die letzte Frage liegt auf der Hand. Wer wird Fußballweltmeister?
Ja, mein Herz würde jetzt natürlich Schweiz sagen, aber das ist jetzt natürlich nicht das, was ich von mir hören wollte. Wir haben vorhin schon gesagt, die Schweiz hat nur 1% Chancen. Die grössten Favoriten sind Spanien und Brasilien, die haben je etwa 15% Chancen.
Der Zürcher Mathematiker und Fußballstatistiker Roger Kaufmann. Das Gespräch und auch die anderen Beiträge von dieser Sendung kann man nachhören im Internet auf regionaljournal.ch. Wir kommen zu der Wetterprognose von der Region mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend werden zwar die sonnigen Abschnitte doch jetzt immer länger, einzelne Schauer sind aber speziell am Rande immer noch möglich. Morgen gibt es zuerst einmal einen rechten sonnigen Start, nur so über dem Rande haben wir schon am Vormittag die grösseren Quellwolken. Am Nachmittag muss man dann im Oberland, am Hörone und wahrscheinlich auch im Schaffhausischen lokal mit dem Schauer, allenfalls sogar mit einem kurzen Gewitter rechnen. Sonst wird es nur ganz vereinzelt nass. Morgen starten wir mit 11 Grad am Bellevue, am Nachmittag gibt es etwa 19 Grad, in Winterthur an der Mergasse und 18 Grad in Waldoben. Am Samstag ist es am Vormittag wieder teilweise sonnig, in der zweiten Tageshälfte gibt es dann aber verbreitete Regengüsse und dann kann es auch im Unterland und im Limmental nass werden. Die Höchstwerte liegen der Limmat entlang noch bei etwa 20 Grad. Am Sonntag ist es dann den ganzen Tag meistens grau und spätestens in der zweiten Tageshälfte setzen verbreitete kräftige Regengüsse ein. Am Sonntag langt es dann gerade mal noch für knapp 17 Grad.
Das Neueste aus dem In- und Ausland gibt es jetzt dann gerade im Echo der Zeit. Dann nochmals das Wichtigste aus der Region. Die kantonale Härtefallkommission, die umstrittene Fälle von abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern prüft, hat im ersten Jahr 31 Gesuche beurteilt. Das sind weniger als erwartet. In 5 Fällen hat die Härtefallkommission anders entschieden als Zürcher Migrationsamt, nämlich zugunsten des Gesuchsstellers. In Stadt Zürcher Gartenbeizen darf man während der Fußball-WM nur ohne Ton Fernsehen schauen. Verschiedene Beizer und Fußballfans regen sich darüber auf. Die Stadtpolizei versteht die Aufregung nicht. Die Regelung sei nicht neu, heisst es. Das sei schon an der EM so gewesen. Das Opernhaus kommt wahrscheinlich keine finanzielle Entschädigung über wegen der Grossbaustelle vor seiner Tür. In einem Brief hat die Zürcher Oper das verlangt, weil die Baustelle negativ sei fürs Geschäft. Bei der Stadt heisst es dazu, man könne nicht allen eine Entschädigung zahlen, die eine Baustelle vor dem Haus hat. Beim Kanton kann man noch nichts zu dieser Forderung sagen. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Donnerstag. Redaktion Oliver Futter, Moderation Muriel Jaisi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.